NDR Info. Redezeit.
Mit Verena Gonsch am Mikrofon heute Abend. Herzlich willkommen zur Redezeit. Richterbund und Polizeigewerkschaft schlagen Alarm. Es fehlen tausende Beamte, sagen sie. Fakt ist, immer wieder gibt es Meldungen, dass Straftäter aus der U-Haft entlassen werden müssen, weil ihr Prozess nicht rechtzeitig stattfindet. Und immer mehr Bürger spüren am eigenen Leib, wie lange es dauert, wenn sie eine Klage wegen Baumängeln an ihrem Haus einreichen, gegen einen Bußgeldbescheid vor Gericht gehen oder der Nachbarschaftsstreit über die alte Eiche in die Jahre geht. Unser Thema heute: bleibt das Recht auf der Strecke, die Überlastung der deutschen Gerichte? Und wie immer interessiert uns Ihre Meinung, Ihre Erfahrung und Ihre Geschichten. Haben Sie schon mal auf eine Entscheidung eines Gerichts gewartet? Was kann man, glauben Sie, gegen die Überlastung tun? Finden Sie, dass Schwarzfahren und Verkehrsbußgelder von Richtern verhandelt werden sollten? Und was ist mit unserem Recht? Muss das abgespeckt und reformiert werden? Rufen Sie uns an unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Bevor unsere Experten hier im Studio zu Wort kommen, die Umfrage von Thomas Christes.
Grundsätzlich würde ich sagen, hier in Deutschland hat man schon große Chancen, zu seinem Recht zu kommen. Ob man das als gerecht empfindet, ist was anderes, aber doch schon gut aufgestellt, nur zu langwierig.
Ich sehe die Justiz als hervorragend, sehr fair und sehr ausgeglichen in dem, was sie tut. Und manches dauert eben länger, aber dann hat das auch seinen Grund.
Ich sehe sie sehr lasch und ungerecht teilweise. Die Richter, ich weiß ja nicht, ob sie keine Zeit haben, mal darüber nachzudenken, dass man vielleicht auch mal ein bisschen mehr durchgreifen könnte.
Also ich denke schon, dass es zu wenig Richter sind. Man liest es immer wieder, dass viele Verfahren sich lange hinziehen. Im normalen Justizwesen, im Abschiebeverfahren, dass also Entscheidungen viel zu lange dauern.
Mehr Richter wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ich glaube, dann würde es genauso lange dauern. Sie würden sich mehr Zeit lassen für alles, was sie tun. Ich glaube, es würde nicht schneller gehen.
Im Vergleich zu anderen Staaten, wo die Justiz doch sehr rigide handelt, ist es immer noch gut. Also die Justiz an sich funktioniert. Aber sicherlich gibt es da Probleme, die man abstellen könnte.
Ich war eben beim Amtsgericht. Das ist nicht so, wie es sein könnte. Wir haben doch angeblich das Geld. Also bitte, warum? Sie müssen mal sehen, wie viele Mappen da auf der Erde rumliegen und die nicht beantwortet werden können, weil das Massen sind. Ja, ich finde das traurig, muss ich ehrlich sagen.
Bleibt das Recht auf der Strecke? Die Überlastung der deutschen Gerichte, heute unser Thema in der Redezeit. Rufen Sie gerne an 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Christina Erichsen-Kruse ist stellvertretende Landesvorsitzende des Weißen Rings in Hamburg. Frau Erichsen-Kruse, Sie vertreten die Opfer. Wie nehmen die Überlastung der Gerichte wahr? Was bedeutet das für die Opfer, wenn es so lange dauert?
Also für die Opfer, besonders bei schweren Straftaten, ist es die Wartezeit häufig aus verschiedensten Gründen unerträglich lange. Selbst wenn die Wartezeit, weil ein Täter in Haft sitzt, genauer gesagt ein Tatverdächtiger in Haft sitzt, meinetwegen ein halbes Jahr beträgt, aber trotzdem. Also das Opfer einer schweren Straftat kann sich nur mit Stabilisierungsmaßnahmen durch einen Therapeuten über Wasser halten. Es hat keine Möglichkeit, die an ihm begangene Tat aufzuarbeiten vor dem Gerichtsverfahren. Und das ist etwas, was für die Opfer und die Angehörigen deutlich belastend ist. Und wenn ein Tatverdächtiger womöglich auf freiem Fuß ist, weil keine Haftgründe vorliegen, dann zieht sich das Gerichtsverfahren unter Umständen noch weiter raus. Und das ist für die Betroffenen ein weiterer Grund zu sagen, ich will ja, dass mir Recht geschieht, aber wann wird das endlich passieren?
Was sind denn so normale Wartezeiten? Was würden Sie sagen? Geht das auch mal auf ein Jahr zu oder zwei?
Das kann durchaus sein. Also bei schweren Straftaten ist es ganz sicherlich eher. Aber man darf nicht vergessen, dass jemand, der einer Sexualstraftat zum Opfer gefallen ist, eigentlich keine Zeit hat zu warten. Der muss versuchen, sein Trauma zu bewältigen. Und das geht eben nicht, bevor die Gerichtsverhandlung nicht angefangen hat.
Frank Bornemann ist Vorsitzender des Niedersächsischen Richterbundes. Er sitzt in Hannover im Studio. Herr Bornemann, wie schlimm ist die Lage? Wie viele Stellen fehlen?
Ja, bundesweit fehlen uns 2000 Richter und Staatsanwälte. Es ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gut oder schlecht. In Niedersachsen fehlen 150 Richter und 100 Staatsanwälte. Die Lage ist also nicht gut.
Und kann man da sagen, in welchen Gerichten besonders viele fehlen?
Also notleidend sind in fast allen Bundesländern vor allen Dingen die Staatsanwaltschaften. Da fehlen prozentual betrachtet die meisten Kolleginnen und Kollegen. Das wirkt sich natürlich insgesamt auf die Gerichte aus, also nicht nur auf die Strafgerichte, sondern natürlich auch auf die Zivilgerichte, die ja auch mit Richtern zu besetzen sind. Das heißt, man kann sagen, der Mangel ist allumfassend.
Mhm. Till Steffen ist Justizsenator in Hamburg. Herr Steffen, wie ist die Situation in Hamburg? Es gab ja vor 2 Jahren große Aufruhr, es müssen neue Stellen her. Sie haben Stellen geschaffen. Jetzt haben Sie die G20-Verfahren, im Baurecht gibt es wieder Mangel. Wie kommt man da als Politiker mit klar?
Ja, also wir haben jetzt konsequent an dieser Personalausstattung der Gerichte und der Staatsanwaltschaften gearbeitet. In dieser Wahlperiode haben wir Gerichte und Staatsanwaltschaften insgesamt bisher um 113 Stellen verstärkt. Also das sind rund 5% mehr Personal, die wir hier geschaffen haben. Das ist ein fortlaufender Prozess, wo wir tatsächlich jeweils ganz konkrete Themen adressieren. Wenn das tatsächlich von den Gerichten sehr gut argumentiert werden kann, können wir das auch durchsetzen im Senat. Und dieser Senat sagt auch ganz klar, wir müssen die dritte Gewalt mit ausreichend Personal ausstatten, um hier gegenzusteuern. Das ist sicherlich der eine Teil, den man leisten muss, mehr Personal. Aber es hat sicherlich auch noch andere Gründe, weswegen sich Verfahren in die Länge ziehen.
Da kommen wir noch zu. Jetzt haben wir schon unsere erste Hörerin, Petra Schöning aus Peine. Guten Abend, Frau Schöning. Sie haben uns geschrieben, dass Sie selber schlechte Erfahrungen gemacht haben.
Ja, guten Abend in die Runde. Ja, aus persönlicher Erfahrung kann ich leider nur sagen, Recht bekommt immer der, der am lautesten lügt.
Also das ist ja ein hartes Urteil.
Ja, ist so mein persönliches Empfinden.
Was haben Sie denn erlebt?
Wir hatten sehr große Probleme am Bau und sind von unserem Bauleiter massiv über die Klinge springen gelassen worden. Und hatten dann auch einen Baustopp, der sich über mehrere Jahre hinzog. Und ja, am Ende kam es ja dann nach 4 Jahren auch zu einem Verfahren, in der dann der Bauleiter auch
verurteilt
wurde. Nach 4 Jahren?
Oi, du Jemini. Und Sie haben die ganze Zeit in dem Haus gewohnt oder noch nicht?
Nee, wir konnten gar nicht in dem Haus wohnen. Das war gar nicht möglich. Und nach einjährigem Baustopp haben wir dann halt schon weitermachen können. Aber es zieht sich dann halt eben. Ne? Gutachten und noch ein Gutachten. Und wir als Kläger sind natürlich immer in die Vorkasse gegangen. Wir mussten halt die ganzen Verfahrenskosten tragen bis zum bitteren Ende. Und als der Bauleiter dann verurteilt wurde, in allen Punkten schuldig, wurde dann halt nur gesagt, ja, nackten Mann kann man nicht in die Tasche fassen. Ne? Und das ist halt umso bitterer, wenn man den Bauleiter dann vor Ort wohnen hat und dann sieht, in welchen schicken Autos er durch die Gegend braust, welche tollen Klamotten er trägt, weiterhin Golf spielt. Und der gegenüber dem Gerichtsvollzieher sagt er dann, er lebt halt von den 450 € Minijob seiner Frau und davon unterhält er das alles. Und er hat noch einen netten Schwiegersohn, der ihn ja auch noch unterstützt.
Tja, Frau Schöning, bleiben Sie mal in der Leitung. Frank Bornemann, Vorsitzender des Niedersächsischen Richterbundes. 4 Jahre, wie kann das denn passieren?
Ja, wenn es ein Bauprozess ist, ich weiß nicht, wie schnell die Klage vor dem Landgericht vermutlich erhoben worden ist, kann es durchaus sein, dass ein komplexes Mängelvorbringen mehrere Sachverständigen, Gutachten erfordert und die ziehen sich in der Tat hin, das muss man leider sagen. Und gerade die Bauprozesse sind das Paradebeispiel in der deutschen Ziviljustiz, wo es insgesamt zu lange dauert. Und wir haben eben gehört, offensichtlich konnte die dann ausgeurteilte Forderung nicht vollstreckt werden. Warum genau, könnte man nochmal nachfragen. Aber wir haben hier das Problem, dass wir auch den Zivilbereich deutlich verstärken müssen, damit es schneller geht. Denn der Kläger, der irgendwann zu einem obsiegenden Urteil kommt, der hat nur Papier in der Hand. Wenn der Beklagte inzwischen, ich sag mal platt, pleite ist, gibt es kein Geld, er hat dann einen wunderschönen Titel, kann nicht vollstrecken und bleibt auf den Kosten sitzen. Deswegen ist schnelles Recht gutes Recht und nur schnelles Recht im Zivilrecht ist dann hier auch gutes Recht.
Was hätten Sie denn Frau Schöning geraten, wenn die gesagt hätte, ich will da jetzt klagen? Das trotzdem genauso zu machen oder gibt es da noch andere Wege?
Naja gut, das hängt immer davon ab. Also es gibt die Möglichkeit der Mediation im Zivilverfahren. Da müssen aber beide Parteien zustimmen. So wie ich das eben verstanden habe, hat der Bauleiter da offenbar kein Interesse dran
gezeigt. Frau Schöning, haben Sie eine Mediation versucht?
Wie das schon gesagt wurde, da hatte der Bauleiter kein Interesse. Denn das ging ihm ja wahrscheinlich darum, dass er hatte schon mehrere Verfahren. Also er hat, das wussten wir im Nachhinein erst. Er hatte schon zweimal, ist er schon zweimal baden gegangen mit solchen Prozessen. Und das war sicherlich in seinem Interesse, diese Verfahren so lange wie möglich hinzuziehen, um Vermögensverhältnisse natürlich zu klären. Also er hat in der Zwischenzeit das Haus auf die Tochter und auf die Ehefrau übertragen und alle Vermögenswerte weggeschafft und hatte am Ende halt nur noch Schulden.
Das ist ja wirklich eine traurige Geschichte. Herr Steffen, es gibt ja auch in Hamburg einen wahnsinnigen Bauboom und wie ich jetzt gelesen habe, auch genau dieses Problem im Baurecht. Ne? Also wie gehen Sie damit um? Was kann man da tun? Noch mehr Stellen schaffen oder was kann man überhaupt machen?
Also wir haben auch da gezielt verstärkt, also da, dass man hier mit zusätzlichen Baukammern reagiert. Aber es ist in der Tat auch zu beobachten, dass wir hier eine Entwicklung haben, dass Gutachten immer differenzierter und immer aufwendiger werden. Also tatsächlich die wissenschaftliche Erkenntnis, die vorhanden ist, die wird dann eben auch genutzt, um dann immer differenzierter Gutachten einzufordern und dann wird das auch immer aufwendiger. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir zum Teil sehr verschachtelte Konstruktionen zwischen Bauträgern, Bauunternehmern und Subunternehmern haben. Und das erschwert es dann in der Tat, dass man dann tatsächlich auch zu vergleichsweisen Regelungen und Mediationen kommen kann, weil der Bauträger selber häufig nur eine ganz geringe Marge selber für sich einbehalten kann und eigentlich alles an die Subunternehmer weitergeben muss. Das ist schon wichtig, dass an der Stelle eben auch Notare eine ganz wichtige Rolle haben und dementsprechend Bauträger auf ihre Seriosität überprüfen. Da müssen Notare ihrer Rolle gerecht werden, damit eben auch die Bauherren vor solchen betrügerischen Systemen auch geschützt werden. Das, was hier geschildert wurde, scheint mir genau ein solches System zu sein, was von vornherein darauf angelegt ist, im Zweifelsfall die GmbH zu liquidieren und alle Vermögenswerte beiseite zu schaffen.
Also da muss sozusagen im Vorfeld noch sehr viel mehr passieren. Bleibt das Recht auf der Strecke? Die Überlastung der deutschen Gerichte ist heute unser Thema in der Redezeit. Rufen Sie gerne an unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Und genau das hat Irene Rothmüller-Bramsche gemacht. Und sie spricht auch von dem wir eben gesprochen haben, Gefälligkeitsgutachten. Sie sagt, Täterschutz geht in diesem sogenannten Rechtsstaat fast immer vor Opferschutz. Frau Christina Eriksen-Kruse, genau das haben Sie mir im Vorgespräch auch gesagt, dass unser Rechtssystem eigentlich ein Tätersystem, ein Täterschutzsystem ist. Und diese vielen Gutachten, das alles, haben Sie auch die Beobachtung, dass darunter dann auch die Opfer leiden, dass sie gar nicht so richtig wahrgenommen werden?
Also es ist schon richtig so, das Strafrecht ist ein Täterrecht, das ist auch bewusst so ausgelegt. Und wenn während komplizierter Gerichtsverhandlungen Gutachten erstellt werden, auch Glaubwürdigkeitsgutachten über die Opfer oder Gutachten über die Tatverdächtigen, dann verzögert das natürlich die Gerichtsverhandlung ganz erheblich unter Umständen. Und es gibt noch viele andere Faktoren, die Gerichtsverhandlungen verzögern. Das Opfer ist ja nach wie vor, es wird zwar mehr wahrgenommen vor Gericht, aber es ist nach wie vor hauptsächlich ein lebendiges Beweismittel. Und die Möglichkeit für Tatverdächtige vor Gericht lügen zu dürfen, haben die Betroffenen nicht. Und das führt alles dazu, dass das für Betroffene das ganze Verfahren wenig transparent ist. Das ist aber nicht die
Auch wenn Sie Nebenkläger sind und da auch sitzen.
Als Nebenkläger sind die Betroffenen häufig, zumindest für die Verteidiger, mehr Ärgernisse, denn hilfreiche Einrichtungen. Und darauf muss man sich einrichten. Aber Opfer brauchen Transparenz. Und diese Transparenz ist eben nicht immer gegeben, aus verschiedensten Gründen. Das ist nicht Schuld der Vorsitzenden Richter, aber da könnte dran gearbeitet werden.
Jetzt haben wir eine Hörerin aus Hamburg, Claudia Hosch.
Ja.
Guten Abend, Frau Hosch.
Guten Abend.
Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Also ich habe immer Probleme mit Verwaltungsgerichten und Sozialgerichten. Mhm. Und ich habe da Probleme, weil es dort etwas gibt, das nennt sich Untersuchungsmaxime.
Was ist das? Erklären Sie mir das.
Untersuchungsmaxime oder Inquisitionsmaxime bedeutet, dass es dem Richter die Entscheidung zusteht, welchen Beweisanträgen, die ein Kläger vorbringt, er überhaupt nachgeht und welche er für relevant hält. Mhm. Letztlich hat er die Entscheidung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man eine Sache, die relativ nicht abschreibbar ist,
aus Urteilen höherer Instanzen, also im Bundesverwaltungsgericht oder Landessozialgericht, sondern etwas Neues auf den Tisch bringt, wo noch nicht ganz klar ist, wie das zu bewerten ist, dass das dann gar nicht dazu kommt, dass der Richter das prüft, weil sie diesen Beweisantrag dann einfach nicht annehmen, weil es nicht in das Schema passt, dass sie dann die Urteilsbegründung aus irgendeinem höheren Gericht abschreiben können. Und dann wird es halt einfach immer unterdrückt und dagegen kann man sich schlecht wehren.
Und das also ist Ihnen so gegangen in einem Fall vor
ja,
Gericht?
Ja, ich hatte zum Beispiel, das kann ich mal als Beispiel sagen, Sozialleistungen beantragt und wusste nicht, ob ich rückwirkend die Rundfunkgebühren bezahlen muss. Ich wollte die Rundfunkgebühren bezahlen und war auch der Meinung, ja, also ich wollte jetzt nicht so Rundfunkgegner werden, sondern wollte nach Gesetz und Ordnung das bezahlen, wenn ich das muss. Und dann ist nach dem Verwaltungsverfahrensgericht eigentlich Gesetz vorgeschrieben, dass man angehört wird, wenn ich es richtig verstanden habe, im Widerspruchsverfahren, dass man seine Argumente vortragen kann. Und ich habe mit einer Beamtin der Rundfunkanstalt gesprochen und sie hat mir bis 8. Februar eine Frist gesetzt und hat gesagt, bis dahin können Sie Ihre Argumente vortragen und das alles auflisten. So. Und dann hat sie aber einfach schon vorher im Januar, am 30. Januar, also eine Woche bis die Frist ablief, beschieden, weil ich mich furchtbar mit ihrem Telefon gezankt habe. Und dann hat sie auch schon angedroht, jetzt lässt sie mich gar nicht mehr zu Wort kommen, jetzt entscheidet sie, ohne mit mir zu argumentieren. Mit solchen Leuten braucht sie nicht reden. Und dann habe ich gesagt, das müssen Sie aber, die Frist haben Sie mir nun einmal gegeben und ich brauche diese Frist.
Jetzt
wird
es, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert für uns alle.
Also Sie waren aufgebracht. Dann hat das Gericht sich geweigert und habe ich gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob man rückwirkend diese Rundfunkgebühren, ich konnte das in diesem Widerspruchsverfahren gar nicht feststellen. Und dann hat das Gericht halt einfach gesagt, das interessiert es nicht. Inquisitionsmaxime, Sie können dem nachgehen, was Sie wollen. Ich habe gesagt, diese Frau ist eine Beamtin, die ist bestimmt ehrlich. Sie fragen sie doch, ob sie diese Frist nicht beachtet hat. Mhm. Und sie gesagt, nein, machen Sie nicht.
Okay,
und sowas finde ich
jetzt
ungerecht, weil man dann halt nicht auch das Klagrisiko, das ist ja ganz schön teuer, das kann man halt schlecht abschätzen, wenn man am Anfang gar nicht weiß, ob das Gericht dann überhaupt bereit ist, dem nachzugehen, was man vorbringt.
Mhm. Das reiche ich gleich mal an Frank Bornemann weiter. Er ist ja Vorsitzender des Niedersächsischen Richterbundes, kennt damit die andere Seite. Das ist ja erstmal ein fürchterliches Wort, Inquisitions- und Untersuchungsmaxime. Nehmen Sie das auch so wahr oder soll das eigentlich die ganzen Dinge erleichtern?
Also anders als im Zivilprozess gilt unter anderem im Sozialprozess und im Strafprozess der Amtsermittlungsgrundsatz. Das heißt, ich muss nicht darauf warten und darf auch nicht darauf warten, was mir die Anwälte sagen, sondern ich muss den Sachverhalt selber bestmöglichst erforschen. Und bestmöglichst heißt so, dass das Begehren des Klägers oder der Klägerin möglichst zum Gelten gebracht wird. Das bedeutet nicht, dass ich machen kann, was ich will. Also dem möchte ich mal sehr deutlich widersprechen. Kein Gericht, egal ob Sozial- oder Strafgericht, ist befugt, von der jeweiligen Prozessordnung einfach bestimmten Weisanträgen nicht nachzugehen und zu sagen, das machen wir einfach nicht. Mhm. Es kann aber sehr wohl sein, dass es im konkreten Fall gar nicht darauf ankommt. So wie ich es verstanden habe, sagt Frau Hosch, die Beamtin der Rundfunkanstalt hat mein Recht verletzt, indem sie vor Ablauf der Frist entschieden hat. Mhm. Möglicherweise ist das aber für die Entscheidung des Rechtsstreites gar nicht erheblich gewesen. Das wissen wir im konkreten Fall nicht. Warum soll der Richter diesem Beweisantritt nachgehen, wenn es für die Entscheidung letztlich keine Bedeutung hat?
Jetzt hat Frau Hosch ja auf die Sozialgerichte verwiesen. Und Sie haben ja auch gesagt, da sind die Wartefristen besonders lang. Warum eigentlich?
Die Sozialgerichte sind nach der Reform der Sozialhilfe und Hartz-IV-Regelungen von Klagen geradezu überschüttet worden. Also wir mussten Niedersachsen bei den Sozialgerichten circa 100 zusätzliche Stellen schaffen, um das überhaupt bewältigen zu können, weil die Arbeit leider der Verwaltungsbehörden in dem Bereich jedenfalls in den vergangenen Jahren äußerst mangelhaft war und demzufolge auch die Erfolgsquote der Klagen sehr hoch war. Dadurch hat sich ein riesiger Rückstau gebildet, der zum Teil immer noch bei den Sozialgerichten liegt und der jetzt in einer konzertierten Aktion abgearbeitet wird. Deswegen sind die Wartezeiten dort leider so lange.
In Hamburg auch, Herr Steppen?
Wir haben auch in Hamburg bei den Sozialgerichten lange Verfahrensdauern. Auch da haben wir ganz massiv verstärkt bei den Sozialgerichten. Und was Herr Bornemann sagt, ist absolut richtig. Die Qualität dessen, was die Jobcenter an Bescheiden erlassen, ist nicht gut. Und das gilt eben leider auch nach den Widerspruchsverfahren. Und dazu kommen aber auch zum Teil so ganz drollige Probleme. Wir haben zum Beispiel eine ganze Lawine von Rechtsstreitigkeiten vor den Sozialgerichten zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den Krankenhäusern, die um sehr kleine Beträge dann streiten, wo ich tatsächlich sagen würde, solche professionellen Akteure, die müssten ja mal in der Lage sein, tatsächlich ein vernünftiges Verfahren zu finden und damit eben nicht die Gerichte ständig in Einzelfällen zu betrauen, um ihre Probleme auch zu klären. Und das sind dann tatsächlich die Verfahren, wo dann auch die Gerichte verstopfen, wo wir dann auch tatsächlich eigentlich die Ressource für ganz andere Auseinandersetzungen bräuchten.
Wir haben jetzt Peter Freudenthal aus Hamburg in der Leitung. Guten Tag, Herr Freudenthal.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich habe ein etwas anderes Problem. Ich habe das Gefühl, dass die Verfahrensweisen vor den Gerichten angepasst werden an die prekäre Personalsituation. Ich hatte einen Zahnarzt verklagt und das Gericht bestellt einen Gutachter. Und zwar aus einem kleinen Pool von ungefähr 6 Ärzten, die alle in Hamburg wohnen, also Kollegen des Beklagten sind. Mhm. Dadurch besteht eine zu große Nähe zum Beklagten, aber auch zum Gericht, weil das Gericht immer die gleichen Gutachter bestellt und glänzend mit denen klarkommt offensichtlich.
Mhm. Also Sie hatten das Gefühl, das war so ein bisschen Vetternwirtschaft, was da passiert ist.
Naja, in gewisser Weise. Also ich brachte zum Beispiel einen Prozess in der Anhörung, einfach Ausdruck vor die Richter und sagte, ich hätte mir wohl etwas angelesen, hat aber nicht beim Gutachter nachgefragt, ob meine Frage berechtigt sei. Mhm. Ich habe von mehreren Anwälten gehört, dass die Kammer für diese Prozesse sehr auf Seiten der Ärzte ist und Äußerungen tätigt, die sie vor Jahren noch nicht getätigt hätte. Und meine Anwältin sagte, sie hätte in den letzten Jahren keinen einzigen Prozess mehr gewonnen. Früher sei das immer 50-50 gewesen, aber zuletzt eben nicht mehr.
Wie ist es denn ausgegangen?
Ja, ich habe den Prozess verloren. Mhm. Also die Nähe des Gutachters. Meine Frau ist Psychotherapeutin und sie musste Berichte häufig zu Gutachtern geben, zur Begutachtung. Und da war Vorschrift, dass die mindestens 2 Postleitzahlen von ihr entfernt sind, also von Hamburg. Mhm. Also das Problem ist schon bekannt, nur man richtet sich in Hamburg nicht danach.
Ich frage mal gleich Herrn Steffen.
Ja, vielleicht darf ich noch was sagen.
Wir machen erstmal das eine, okay?
Bitte?
Wir machen erstmal das eine, Ihren einen Fall, okay?
Nachfragen darf gerne.
Herr Steffen. Gibt es da eine Änderung, dass es zu solchen Fällen kommen kann? Das ist sozusagen empfundene Vetternwirtschaft, die Herr Freudenthal
hat. Also wir haben in der Tat das Problem, dass nicht in allen Bereichen wirklich ausreichend Gutachter zur Verfügung stehen. Das wirkt sich ja dann eben auch auf die Verfahrensdauer aus, zum Teil auch auf die Qualität der Gutachten. Mhm. Und das macht eben auch in vielen Prozessen die Verfahren irre lang, weil dann eben das Gericht tatsächlich zügig den entsprechenden Beweisbeschluss fasst und sagt hier, dass diese Frage muss durch Gutachten geklärt werden, aber der Gutachter braucht dann sehr lange, um die entsprechenden Gutachten zu erstatten. Und wenn dann eben die Auswahl nicht sehr groß ist, dann erhöht das natürlich die Gefahr, dass man sich schon relativ gut kennt, und das ist natürlich genau das, was wir eigentlich verhindern müssten. Also es fehlt tatsächlich an den Expertinnen und Experten, die hier als Gutachter zur Verfügung stehen.
Mhm. Frau Eriksen-Kruse, Sie haben genickt. Ja. Diese Erfahrung machen Sie auch?
Das kann ich nur bestätigen. Es gibt für bestimmte Straftaten auch wieder im sexuellen Bereich nur höchstens eine Handvoll wirklich richtig guter Gutachter und Experten.
Woran liegt denn das? Also was ist denn so schwierig am Gutachter sein?
Sie müssen bestimmte Kenntnisse haben. Also, dass Sie einfach Psychiater sind oder Kinderpsychiater sind, das reicht eben einfach nicht. Sondern Sie müssen bestimmte Kenntnisse haben. Und wenn Sie die nicht haben, dann wird ein Gutachten bestenfalls mittelmäßig. Und wenn es richtig gute Leute gibt, die zum Teil auch in Deutschland sehr weit weg leben und wohnen, dann müssen die Gutachter entweder an den Ort des Gerichts kommen oder die Probanden müssen dahin transportiert werden. Das alles ist sehr aufwendig, kostet viel Zeit und kostet auch furchtbar viel Geld. Und man bleibt immer bei denselben Leuten. Natürlich, würde ich auch machen, aber es ist eben so.
Bleibt das Recht auf der Strecke, ist heute unser Thema, die Überlastung der deutschen Gerichte. Rufen Sie gerne noch an unter 08000 441777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Herr Freudenthal, Sie hatten noch eine zweite Bemerkung.
Ja,
bitte
danke.
Kurz.
Ja, ich versuche es. Also so viel ich weiß, und Herr Steffen kann das vielleicht bestätigen oder der Herr Richter, das Gericht muss die Verfahrenshoheit haben und das Gericht muss entscheiden. Ja? Und wenn in der Ablehnungsbegründung dann das Gericht zum Beispiel schreibt, das Gericht durfte darauf vertrauen, dass der fachkundige Sachverständige selbst am besten beurteilen kann, ob sich aus der genauen Prüfung des vorgelegten Beweismaterials ein relevanter Erkenntnisgewinn ergibt oder nicht. Also das war völlig klar, dass er das Beweismittel richtig hätte prüfen müssen, hat er aber nicht getan. Und das Gericht, weil...
Was ist denn jetzt Ihre Frage? Wir können jetzt nicht Ihren ganzen Fall sozusagen nochmal durchhecheln.
Das will ich natürlich auch
nicht. Nee, was war jetzt sozusagen ergänzend noch? Oder
ja, das Gericht
war's das jetzt?
Sagt, den Sachverständigen kennen wir so gut und nach dem persönlichen Eindruck der Kammer anlässlich und so weiter ist er in hervorragender Weise geeignet etc. pp. Mhm. Also das Gericht stellt darauf ab, dass der Gutachter großartig ist und geht aber nicht auf die Argumente ein.
Okay.
Und dass zu wenig Gutachter da sind, wie Herr Steffen sagt, leuchtet mir deshalb nicht ein, weil jeder Zahnarzt, der als Gutachter angesprochen wird, ist verpflichtet, das Gutachten zu erstellen. Hm. Und es gibt hunderte Zahnärzte in Hamburg.
Ja,
und
es ist werden ja nicht alle als Gutachten arbeiten.
Nein.
Nee. Okay, Herr Freudenthal, vielen Dank.
Es ist nicht ersichtlich, weshalb es nur 6 Hamburger Gutachter sein dürfen.
Mhm.
Ich habe einen anderen Zahnarzt, den ich über eine Bekannte ansprechen konnte, dass er auch als Gutachter gearbeitet hatte. Und er erzählte mir, als er wirklich mal nicht umhin konnte, dem Kollegen etwas vorzuwerfen, sei er massiv aus dem Kollegenkreis anschließend angegriffen worden.
Mhm. Ja, das ist schon schlimm.
Und dann kann man sich ausrechnen, wie die Gutachten aussehen.
Okay, gut, Herr Freudenthal, vielen Dank. Zum Thema Gerichte verstopfen haben wir auch gleich eine Mail bekommen von Christoph Bartel aus Oldenburg. Und er sagt... Ich wäre dafür, das Cannabis zu legalisieren. Polizei, Staatsanwaltschaften und Richter sind damit überlastet und müssen meist jeder kleinen Menge strafrechtlich nachgehen. Ich selber konsumiere nicht, sehe aber nur Vorteile in der Legalisierung und in dem staatlichen Verkauf von Cannabis. Im Fall der Justiz würden so sicher viel Kapazitäten für andere frei. Herr Bornemann, Sie sind Vorsitzender des Niedersächsischen Richterbundes. Das ist jetzt ein Vorschlag. Was gibt es noch für Möglichkeiten, um sozusagen die Gerichte zu entschlacken? Sie haben zum Beispiel mit mir im Vorgespräch über das Thema Schwarzfahren gesprochen.
Ja, genau. Es gibt zahlreiche Delikte, die wir als Massendelikte bezeichnen, weil sie eben sehr häufig vorkommen. Und das ist eben das Fahren ohne Fahrschein in der U-Bahn oder im Bus oder auch in der Deutschen Bundesbahn. Und da könnte man sich schon überlegen, ob dieser Tatbestand der Leistungserschleichung heißt, tatsächlich als Straftat ausgestaltet sein muss. Kann man nicht auch sagen, das ist bloß eine Ordnungswidrigkeit mit der Folge, dass es dann hier auch nur ein Bußgeld gibt? Und die zweite Frage ist, kann das nicht möglicherweise das Unternehmen auch zivilrechtlich einfach verfolgen? Also müssen diese Vielzahl von Verfahren eigentlich vor Gericht landen? Zweiter Punkt, jeder Autofahrer kennt das und ärgert sich auch drüber. Es gibt Geschwindigkeitskontrollen und infolgedessen irgendwann ein Bußgeldbescheid. Und das Ganze geht dann zum Amtsgericht. Und wenn das Amtsgericht entschieden hat darüber, dann hat man nochmal die Rechtsbeschwerde zum Oberlandesgericht. Ich zum Beispiel gehöre zu den Richtern, die das bearbeiten. Ich frage mich schon, ob man für 80 Euro wirklich 2 Instanzen braucht. Über diese Frage könnte man mal nachdenken, denn ein Bußgeldverfahren wird wirklich dank vorhandener Rechtsschutzversicherung sehr viel und sehr intensiv gestritten, bindet viele Kapazitäten, ist aber gesellschaftlich aus meiner Sicht nicht übermäßig relevant.
Mhm. Ja, Herr Steffen, wäre das mal ein Thema für den Bundesrat?
Wir haben die Themen sehr intensiv auch schon diskutiert. Tatsächlich auch die Frage, wie ist das mit dem Schwarzfahren? Macht das da Sinn? Weil das dicke Ende ist nämlich dann in nicht wenigen Fällen, dass diejenigen, die dann ja mehrfach auffallen durch Schwarzfahren, deswegen verurteilt werden dann häufig zu einer Geldstrafe, die dann nicht zahlen. Dann müssen sie ins Gefängnis. Ersatzfreiheitsstrafe nennt sich das. Das kostet uns irre viel Geld.
Für diese 80 Euro.
Für diese überschaubaren Beträge. Und da hatte tatsächlich meine niedersächsische Kollegin Frau Niewisch-Lennartz auch Vorstöße gemacht in der Justizministerkonferenz. Und die Unionsminister konnten sich da überhaupt nicht mit anfreunden. Auch die SPD stand da leider auf der Bremse. Das wäre total sinnvoll. Man muss sich ja wirklich überlegen, wenn es an einem einen Ende, wenn wir da unzufrieden sind und wir da mehr Aufmerksamkeit der Richterinnen und Richter haben wollen, dann muss man vielleicht auch überlegen, brauchen wir das überall und können wir nicht an irgendeiner Stelle das auch mal ein bisschen zurücknehmen?
Können Sie sich noch andere Bereiche vorstellen? Also was ich manchmal denke, was da bei kleinsten Bagatellunfällen für einen Aufwand betrieben wird, also im Verkehrsbereich, ist es da nicht manchmal auch ein bisschen unverhältnismäßig, was dann sozusagen passiert, wenn Leute wieder Widerspruch einlegen und so weiter und so fort?
Sicher gibt es da auch Bereiche, wo sich das lohnen würde. Das muss man sich dann tatsächlich sehr genau angucken. Das hängt natürlich auch davon ab, wie pragmatisch die Polizei mit ihren Möglichkeiten dann im Bußgeldbereich umgeht. Genau aus dem Grunde unterscheidet man ja zwischen Ordnungswidrigkeiten und Straftatbeständen, weil eben bei Ordnungswidrigkeiten, da kann die Staatsmacht auch mal sagen, dass, da müssen wir jetzt nicht das extra ahnden, das ist nicht erforderlich. Und da gibt es durchaus ganz gute Beispiele, wie die Polizei da auch maßvoll mit umgehen kann, um nicht wirklich noch aus jedem Verkehrsunfall noch ein riesen Bußgeldverfahren zu machen.
Mhm. Jetzt haben wir Manfred Franz aus Schwerin in der Leitung. Guten Abend, Herr Franz.
Ja, guten Abend. Ich bin als Beistand des Klägers in einem Verfahren, wo es um Prüfungsangelegenheiten geht, an einem Prozess beteiligt gewesen, der 10 Jahre lang gedauert hat.
Ach du Jemini.
Ja. Und am Ende hat sich der Richter dann daraus gerührt, indem er uns zu einem Vergleich überredet hat, weil ja der Prüfling, um den es da geht, also der Kläger, letzten Endes sich beruflich anders orientiert hat schon. Also nach 10 Jahren ist ja klar, der kann ja nicht auf ein Gerichtsurteil warten. Und er ist inzwischen jetzt in einem anderen Beruf sehr erfolgreich tätig. Aber das wurde hinausgeschleppt dauernd, weil die Richter sich dem Vorsitzenden des Landesprüfungsausschusses nicht anlegen wollten. Und so haben sie dauernd Gutachten in Auftrag gegeben bei Leuten, die diesem untergeben waren und die natürlich sich auch rauswinden mussten. Mhm. Die Fragen, um die es ging, hätte jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand beantworten können. Da braucht man kein Fachwissen. Es waren Fragen gestellt, die eigentlich nur ein Arzt beantworten konnte oder für die auch nur ein Arzt zuständig war. Und die wurden dann für einen Prüfling als Ergotherapeuten gestellt. Also völlige Blödsinn, so etwas. Aber bestellen wir noch ein Gutachten und noch ein Gutachten und noch ein Gutachten und dann dauert es noch eine Weile. Und wie gesagt, 10 Jahre kamen dabei raus. Also,
ja, Mensch, Herr Franz, vielen Dank für diese Geschichte. Ich glaube, Gutachten wird heute Abend irgendwie das Lieblingswort. Und jetzt haben wir noch eine Mail von Lorenz Hagassner, der auch seine Erfahrungen mit uns teilt. Er sagt, ich selbst habe eine Anzeige gegen einen Betrüger erstattet. Wieder so eine Baugeschichte, wo jemand vorsätzlich als Bauträger das Geld unterschlägt. Und mir wurde unter der Hand gesagt, dass einer solchen Sache aus Zeit und eben Personalmangel ohnehin nicht entsprechend nachgegangen werden kann. Und dann ist er noch Privatmusiklehrer und hat sehr interessante Schüler, unter anderem einen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft. Also er sitzt direkt an der Quelle. Und der hat ihm gesagt, in Berlin wären im letzten Jahr über 100 Haftbefehle nicht vollstreckt worden aus Personalmangel. Und Herr Bornemann, Herr Hagassner ist Richtersohn und er sagt, wir haben viel zu wenig Richter und überhaupt zu wenig Personal in der Justiz. Herr Bornemann, wir hatten im Vorgespräch noch darüber gesprochen, dass auch wenn Sie all die Stellen bekommen würden, die Sie fordern, dass Sie sie gar nicht unbedingt besetzen könnten, weil Sie gar keine geeigneten oder nicht ausreichend geeignete Bewerber haben. Können Sie noch mal schildern, was man in Deutschland braucht, um Richter zu werden?
Also wir haben das Prinzip der Bestenauslese. Das heißt, wir wollen die möglichst besten Juristinnen und Juristen in der Justiz haben. Und das bedeutet, dass sowohl im ersten als auch im zweiten Staatsexamen nach Möglichkeit ein sogenanntes Prädikat, das ist also eine besonders gute Note, die nennt sich vollbefriedigend, erreicht worden sein sollte. Inzwischen haben wir allerdings...
Haben Sie das erreicht?
Ich habe das erreicht, in der Tat. Klaus sogar noch ein bisschen besser.
Super, also Respekt. Was ich so von Jura höre, ist das ja nicht einfach, ne?
Es ist absolut nicht einfach, aber ganz ehrlich, ich muss mich in anderen Studiengängen auch anstrengen. Also ich hätte Medizin sicherlich nicht geschafft, weil es auch ein extrem schwieriger Studiengang ist. Nein, aber zurück zu Ihrer Frage. Wir wollen natürlich die guten Kräfte haben und wir sind jetzt schon dabei, unsere Anforderungen abzusenken, weil die guten Kräfte eben rar sind und da kämpfen viele drum. Auch die großen Anwaltskanzleien sitzen in Hamburg. Sie haben gerade dort sehr viele große und erfolgreiche, auch internationale Anwaltskanzleien und die zahlen das Doppelte, zum Teil das Dreifache, was die Justiz zahlen kann und dann sind diese guten Leute natürlich weg. Und wenn wir die fehlenden Stellen bekämen, das darf man ja mal im Moment träumen, 250 etwa, dann müssten wir die besetzen und das könnten wir auf einen Schlag überhaupt nicht leisten. Wir müssten das also, und dafür werbe ich immer, im Wege eines Stufenplans machen. Also beispielsweise die nächsten 5 Jahre immer 50 mehr einstellen als in Pension gehen. Dieses Problem hat sich über viele, viele Jahre aufgebaut, weil man die Justiz kaputt gespart hat. Es wird sich wohl leider auch nur über viele, viele Jahre abbauen lassen.
Und was kann man denen denn dann noch bieten? Ich meine, Sie haben auch gesagt, das Computersystem, mit dem Sie arbeiten, ist nicht das Neueste und die Ausstattung ist vielleicht auch nicht das Schönste. Also jemand, der da so ein schmuckes Angebot aus dem Unternehmen oder eine Anwaltskanzlei bekommt, was sollte den am Richter oder Staatsanwalt sein denn reizen?
Die Tätigkeit als sich. Es ist ein ganz entscheidender Unterschied, ich habe das auch schon erlebt, denn ich war auch mal kurze Zeit Rechtsanwalt, ob man vor dem Gericht steht und Anträge stellt und überzeugt ist, man werde gewinnen und dann doch nicht gewinnt, oder ob man derjenige ist, der in der Mitte sitzt und entscheiden darf. Das ist ein ganz anderes Berufsbild. Aber leider reicht das Berufsbild offenbar isoliert nicht aus, um die Attraktivität des Richter- oder auch Staatsanwaltsberufs so zu erhöhen, dass wir unsere schlechte Bezahlung und zum Teil eben auch die schlechte Ausstattung unserer Büros und den schlechten Zustand unserer Justizgebäude auszugleichen. Und wir wissen alle, die Steuereinnahmen sprudeln, das können wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Warum nutzen wir jetzt nicht die Gelegenheit, um mal diesen ganzen Stau bei der Besoldung, bei der Personalanstellung und bei der Gebäudeunterhaltung zu beseitigen? Die Zeit wäre doch jetzt da.
Herr Steffen, ist die Zeit da, die Richter ein bisschen höher zu besolden?
Also wir investieren ja massiv, also bauen ja tatsächlich das Personal auch kontinuierlich aus. Also wenn ich jetzt eben gesagt habe, 113 Stellen, das ist jetzt eine Sache, die wir in den letzten 2,5 Jahren bewegt haben. Und wir sind sehr wohl in der Lage, diese Stellen auch mit Richterinnen und Richtern zu besetzen. Also auch jeweils mit 2 Prädikatsexamen, so wie Herr Bornemann das ja auch beschrieben hat.
Ja, Hamburg ist wahrscheinlich nicht unbeliebt, ne?
Ja, also Hamburg ist sicherlich auch ein beliebter Standort, aber natürlich auch kein Standort, wo man sehr günstige Lebenshaltungskosten hat. Also da gibt es sicherlich auch solche und solche Argumente. Das kriegen wir schon hin. Was ich persönlich bei der Personalauswahl auch immer sehr wichtig finde, ist, dass man dann nicht nur Leute hat, die 2 gute Examina hingelegt haben, sondern dass es auch Leute sind, die auch mal ein bisschen rechts und links im Leben geguckt haben. Also nichts ist schlimmer als ein Richter, der sich wundert, dass Leute vor ihm stehen, die im Leben irgendwie Probleme haben. Also ich meine, dafür ist er da, dann tatsächlich solche Angelegenheiten zu regeln. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dann auch in der Biografie zu sehen, dass die Leute sich sozial engagiert haben. Vielleicht auch Leute, die aus nicht ganz einfachen Verhältnissen sich hochgearbeitet haben. Das finde ich ist immer ein ganz große Referenz. Und darauf achten wir sehr, dass wir diese Bandbreite im Leben dann auch abgebildet sehen.
Frau Erichsen-Kruse, als Vertreterin des Weißen Ring, haben Sie den Eindruck, dass die Richter, Staatsanwälte, dass sie sozusagen qualitativ ausgerüstet und ausgebildet sind?
Ich würde sagen, das kommt auf einzelne Richter an. Also bei den Hamburger Richtern habe ich schon einen weitestgehend guten Eindruck. Es muss einem ja auch nicht jeder Richter gefallen, so ist das ja nicht. Und bei den Staatsanwälten ist das manchmal etwas durchwachsen. Aber die sind auch Ankläger und der Richter ist derjenige, der entscheidet. Und ich finde, das ist ein so hohes Gut, dass die Maßstäbe auf der einen Seite nicht hoch genug sein können und auf der anderen Seite ja doch auch für alle Beteiligten vertretbar sein müssen. Und ich unterstütze das vollständig, wenn Herr Steffen sagt, die müssen auch mal rechts und links geguckt haben. Das ist das, was wir in unserem Alltag erleben. Jeder Richter ist nur so gut wie die Erfahrung, die er gemacht hat. Und das merken Sie sofort, wenn jemand mit Menschenkenntnis urteilt.
Hm. Ja, das sind natürlich auch dann schwere Fälle, ne?
Ja.
Genau, wir haben das Thema Bleibt das Recht auf der Strecke, die Überlastung der deutschen Gerichte. Rufen Sie gerne noch an, 08000 44177. Habe ich jetzt alle sieben? 08000 44177. Oder schreiben Sie eine Mail an ndr.de/redezeit. Und Helmut Schalk aus Altmedlen hat uns angerufen. Guten Abend, Herr Schalk.
Ja, wenn ich vielleicht berichtigen darf, Schall wie Schall und Rauch.
Ach Mensch, da steht ein K, dann machen wir das in ein L. Herr Schall.
Ja, Überlastung der Gerichte, was denke ich dabei? Überlastung der Gerichte, ich denke mal, da ist ein gut Teil der Justiz selber schuld daran. Ne? Es ist natürlich schwierig, gute Urteile zu sprechen, aber ich denke mal, das Schwierigste ist tatsächlich auch die Wahrheitsfindung. Und da kann man sicherlich, aber manchmal sind die Sachverhalte auch klar. Zumindest wird einem, dem Bürger, der Eindruck vermittelt, man hat einen Täter in erfrischter Tat gefasst und dann setzt man an 17 oder 18 oder weniger, aber sehr, sehr viele Verhandlungstage. Mhm. Das leuchtet einem normalen Bürger nicht ein. Dann als zweites ist dann die Frage zu stellen, muss denn wirklich jeder Straftatbestand, den man hat, auch wenn jemand auf dem Schwarzfahren auf frischer Tat erwischt wird, vielleicht zum dritten Mal, dann kommt es dann zur Anklage, muss denn das immer durch die Justiz gehen? Oder da müsste man sich überlegen, das könnte vielleicht auch die Polizei selber machen. Denn letztendlich muss die Polizei muss es aufklären und dann kommt der Staatsanwalt und diktiert dann vielleicht einen Strafbefehl oder macht dann oder stellt einen Antrag auf Hauptverhandlung bei Gericht. Da kann man sicherlich vieles, vieles verflanken. Und dann denke ich mal, sind die Gerichte insgesamt auch die Prozesse zu prozesslastig. Das Prozessrecht ist zu umfangreich. Da werden dann kluge Anträge gestellt von irgendwelchen Rechtsanwälten, die dann vielleicht zunächst mal nur eine Prozessverschleppung wollen. Und das ist nicht gut. Da muss das Prozessrecht verschlankt werden im Sinne einer schnellen, guten Verhandlung.
Ja, das gebe ich gleich mal weiter an Frank Bornemann. Er ist Vorsitzender des Niedersächsischen Richterbundes. Sie haben mir erzählt, es gibt jetzt eine Reform zur Verschlankung dieser ganzen Vorgänge. Wie soll das ausgehen?
Ja, das ist schon richtig. Zunächst einmal wollte ich darauf hinweisen, dass das Prozessrecht nicht von den Richtern gemacht wird. Also das ist schon der Deutsche Bundestag, der das beschließt. Also hausgemacht ist es nicht. Es gibt allerdings ein Gesetz, das heißt Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens. Das ist ganz, ganz frisch gerade.
Klingt auch schon sehr kompliziert, muss ich sagen.
Ja, Gesetzesüberschriften müssen immer toll klingen, das ist klar. Das ist gerade erst in Kraft getreten. Aha. Und da ist an Stellschrauben gedreht worden. Unter anderem wurden gerade 17 Verhandlungstage erwähnt. Das ist für ein Landgericht eher kurz. Dass das Gericht nach Abschluss der von Amts wegen, Sie erinnern sich, Amtsaufklärungsgrundsatz durchzuführenden Beweisaufnahme den Beteiligten dann eine Frist setzen kann für die Stellung von Anträgen und Beweisanträgen. Und wenn diese Frist verstrichen ist, dann muss das Gericht nicht in jedem Fall neue Termine anberaumen und weiterverhandeln, sondern kann diese Anträge auch im Urteil dann bescheiden. Das ist sehr, sehr umstritten gewesen. Die Strafverteidiger sind da massiv gegen Sturm gelaufen. Auch die Hochschulprofessoren sind da ziemlich kritisch eingestellt.
Warum? Weil die Angst haben, dass geht dann so holla hopp oder was?
Die haben Angst, ganz klar, dass die beschuldigten Rechte dabei gewissermaßen über Bord gehen, weil eben gesagt wird, wir als Strafverteidiger entscheiden ganz alleine, welchen Antrag wir wann stellen. Und wenn wir den unmittelbar vor der anberaumten Urteilsverkündung stellen, dann können wir das auch noch tun. Das ist in der Vergangenheit auch oft geschehen, Stichwort Prozessverschleppung. Da hat der Gesetzgeber nach vielen Jahren reagiert und hat diese Möglichkeit ins Gesetz eingefügt. Ist ein Beispiel für eine Norm, die das Verfahren beschleunigen soll.
Haben Sie schon Erfahrung damit oder ist es noch sehr frisch?
Es ist total frisch. Es ist August dieses Jahr. 17. August ist das Gesetz hier verkündet worden. Es gab vorher Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass man das so machen könne. Die war wohl offenbar auch Anregung für diese Gesetzesänderung. Wir haben das auch versucht in der Großen Strafkammer, aber sie haben natürlich immer das Damoklesschwert der Revision beim Bundesgerichtshof über sich. Und wenn sie 80 Verhandlungstage als Beispiel gesessen haben und wollen das Verfahren jetzt endlich zu Ende bringen und setzen diese Frist. Und dann wissen Sie nicht, was der Bundesgerichtshof darauf macht. Und da steht nicht in der Zeitung, Vorsitzender hat tapfer versucht, das Verfahren abzukürzen, sondern steht drin, Vorsitzender hat das Verfahren versemmelt, die Sache ist aufgehoben und zurückverwiesen worden.
Okay. Mhm. Und Sie selber haben ja auch schon solche Erfahrungen gemacht, haben Sie mir erzählt.
Ja, natürlich. Es ist in den Umfangsverfahren nicht einfach und legt eben ganze Strafkammern zum Teil auch lahm.
Mhm. Und dann liest man sozusagen, der Prozess muss neu aufgerollt werden. Das versteht man als Leser ja oft überhaupt nicht, was da eigentlich passiert ist, ne? Weil man sich denkt, da ist so viel Zeit vergangen, wie kann das sein? Also Sie meinen, diese Reform wird solche Fälle nicht sozusagen verhindern?
Nun, es gibt viele Gründe, warum Urteil aufgehoben werden kann, aus Verfahrensfehlern beispielsweise. Aber die Verschleppung von Verfahren durch das permanente Stellen von Beweisanträgen, Ablehnungsanträgen, die kann schon durch diese Gesetzesreform begegnet werden und das kann eingegrenzt werden. Grundsätzlich ist es aber natürlich immer möglich, dass ein Urteil komplett aufgehoben wird. Das ist total bitter, insbesondere wenn es sich um Verfahren handelt, die sehr belastende Straftaten zum Gegenstand haben, wir haben schon gehört, im Sexualdeliktsbereich, dann ist das sowohl für das Opfer als auch für das Gericht eigentlich eine Katastrophe.
Hans-Otto Rübkort aus Braunschweig ist in der Leitung. Guten Abend, Herr Rübkort.
Guten Abend. Ich habe folgenden Fall gehabt. Ich bin Dienstleister, selbstständig und hatte den Verdacht, beziehungsweise habe einem Mitarbeiter vorgeworfen, dass er mich betrogen hat. Hat also Arbeiten erledigt und das Geld in die eigene Tasche gesteckt. Ich habe daraufhin eine Strafanzeige erstattet. Es hat ziemlich lange, mehrere Monate gedauert, bis da eine Reaktion drauf kam. Unter anderem habe ich vorgelegt ein Schreiben meiner ehemaligen Mitarbeiterin, die diese meinen Vorwurf bestätigt hat. Das Verfahren wurde am Ende eingestellt, unter anderem mit der Begründung in Bezug auf diese Schreiben der Mitarbeiterin. Sie hätte nicht ganz genau meinen Vorwurf bestätigt, sondern hätte ihn nur in Grundsätzen bestätigt. Die Mitarbeiterin wurde allerdings auch nicht vernommen oder Zeugin vernommen, sondern ich hatte den Eindruck, das Verfahren möglichst schnell abbürsten und dann diese Gründe, es ist nicht eindeutig genug gesagt, wurden vorgeschoben. Das ist meine Erfahrung mit der Staatsanwaltschaft.
Da haben Sie sich hilflos gefühlt. Sie konnten da nichts mehr machen.
Nein. Das Verfahren war eingestellt und hätte dann nochmal, glaube ich, eine Beschwerde einreichen können. Das wäre vermutlich wenig sinnvoll gewesen, aber der Eindruck, der Tatbestand wurde nicht aufgeklärt, sondern wurde, tja, wie soll ich sagen, wegbeurteilt, der hat sich schon massiv bei mir verstärkt.
Ja, vielen Dank für dieses Beispiel. Ich gebe gleich mal weiter an Lutz Helmrich aus Hamburg. Guten Abend, Herr Helmrich.
Guten Abend.
Haben Sie auch eine Erfahrung gemacht?
Viele.
Oh, viele.
Ich bin Steuerberater in Hamburg und ich habe auch Insolvenzverwaltung gemacht. Ich habe viel mit Gerichten zu tun gehabt. Und das muss man, glaube ich, sehr differenziert sehen. Es gibt Gerichte, die funktionieren hervorragend. Das Finanzgericht in Hamburg zum Beispiel hat eine Durchlaufdauer, die liegt unter einem Jahr. Da kann man sich überhaupt nicht beklagen. Da werden vernünftige Urteile gemacht. Da kommt es zu wunderbaren Entscheidungen. Das funktioniert schnell, super Gericht. Dann gibt es Sozialgericht mit Verfahrensdauern, die sind so elendslang, dass das kein Mensch aushalten kann. Und da gibt es dann
was ist denn elendslang?
Ja, 6-7 Jahre,
oh je,
ja. Bis man dann weiß, ob man nur selbstständig war oder Arbeitnehmer. Und dann hängt da Arbeitslosengeld und Rente dran. Und man weiß 7 Jahre nicht, was am Ende rauskommen wird. Das ist einfach unerträglich. Und dann gibt es Gerichte, die haben sich eben einen Weg gesucht, mit dem Massenverfahren umzugehen. Die Amtsgerichte und Arbeitsgerichte, die zwingen einfach die Leute im Termin, im Gütetermin zu einem Vergleich. Und dazu nutzen sie alles, was ihnen zur Verfügung steht. Da wird beiden Seiten Angst gemacht, dass es gegen sie ausgehen könnte. Dann werden die Verfahrensdauern da angeführt, wie lange es dauert, wenn es zu einer Entscheidung kommt. Und dann werden einfach beide Seiten zu einem Vergleich gedrängt. Ja, und die Rechtsanwälte, die freuen sich auch, wenn es zum Vergleich kommt, kriegen die eine Gebühr extra. Und wenn das im Gütetermin passiert ist, wenig Zeit ins Land gegangen, haben die wenig Arbeit, verdienen gutes Geld. Und das ist ein Weg, wie die damit umgehen. Ansonsten kann ein Amtsrichter und ein Arbeitsrichter seine Arbeit auch nicht schaffen.
Was wäre denn Ihr Vorschlag? Wie kann man das Ganze verbessern?
Bei den Sozialgerichten, also gibt es natürlich ganz viele Verfahren, die für die schwierig sind, und da braucht es, glaube ich, einfach mehr Personal. Bei den Amtsgerichten, die sind maßlos überlastet mit Hunderten von Akten pro Jahr, pro Richter. Die haben einen Weg gefunden, damit einigermaßen umzugehen. Ob das immer gerecht ist am Ende, aber es ist natürlich schwierig. Das ist mir ganz klar. Hier wurde bisher über Strafjustiz gesprochen und wie lange das dauert. Ja, da liegt, glaube ich, viel an den Staatsanwaltschaften, dass das einfach bei denen auch ewig dauert. Die Gerichtsverfahren selber sind, glaube ich, am Ende gar nicht mal das Problem. Und ja, eine Lösung. Ja. Es ist einfach sehr unterschiedlich. Es ist ein sehr vielschichtiges Problem und es ist eben nicht an allen Gerichten dasselbe.
Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Helmrich, für diesen Einblick aus Ihrer Sicht. Frank Bornemann, Sie sind ja Vorsitzender des Niedersächsischen Richterbundes. Wir haben noch nicht gesprochen über das Thema Mediation. Herr Helmrich sprach eben vom Vergleich, das ist ja ein bisschen was anderes, aber Mediation wurde ja seit Jahren so ein bisschen vor allen Dingen im Unterhaltsrecht, auch in anderen Bereichen, als Königsweg beschrieben. Dann schaltet man eben eine Vergleichsstelle ein und dann geht das Ganze ganz gut. Im Erbschaftsrecht funktioniert das ja wohl auch. Ist das ausbaufähig?
Das ist durchaus ausbaufähig. Mediation sollte allerdings nicht als alleinselig machender Königsweg angesehen werden, sondern als durchaus gute alternative Möglichkeit. Er hat eine Besonderheit. Das ist nicht ein bloßer Vergleich, denn der geht immer nur um den Streitgegenstand. Jemand will eine Kaufpreisforderung haben oder anderes. Bei der Mediation wird sehr intensiv nachgefragt, was die Parteien eigentlich wirklich beschäftigt. Und wenn sie den berühmten Gartenzaun haben, um den sich die Nachbarn streiten, oder das Pflichtteil, um den gestritten wird, dann ist das ganz oft nicht nur dieser konkrete Gegenstand, sondern die haben eine Geschichte miteinander, zum Beispiel beim Erbrecht. Und der Kläger sagt dann in der Mediation, ja, das Geld, 2000 Euro mehr oder weniger, ist mir eigentlich egal, aber mir geht es darum, ich bin hier 15 Jahre lang schlecht behandelt worden in meiner Familie und jetzt soll ich auch noch auf meinen Pflichtteil verzichten, das will ich nicht. Und dann kann der Mediator, wenn er geschickt ist und gut ausgebildet ist, nicht nur diesen Rechtsstreit in Anführungsstrichen erledigen, sondern das ganze Grundproblem gleich mit, aus dem dieser Rechtsstreit quasi nur als Symptom rausgewachsen ist. Und das ist manchmal einfach sehr viel sinnvoller und lässt die Parteien auch befriedigter zurück als der Erhalt eines noch so schlau geschriebenen Urteils.
Christina Eriksen-Kruse als stellvertretende Landesvorsitzende des Weißen Rings in Hamburg. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sagen, was muss sich verändern, um auch den Opfern gerecht zu werden?
Dass die Justiz alle Mittel und Möglichkeiten ausschöpft, um zügige Verfahren zu ermöglichen und um den Opfern damit ein Stück, also mit der Reparatur in Anführungsstrichen des erlittenen Unrechtes, ein Stück Recht oder vielleicht sogar auch ein kleines Stückchen Gerechtigkeit wiederzugeben.
Das wäre der erste Wunsch.
Besteht, das wäre der erste Wunsch. Der zweite Wunsch wäre, dass die Opfer, wir haben inzwischen eine recht gute Opferschutzgesetzgebung, aber dass sie vielleicht doch noch ein bisschen mehr Beachtung finden. Und als Herr Bornemann vorhin erwähnte, auch von den Verteidigern und mit Verfahrensverschleppung und einen Antrag nach dem anderen, das ist etwas, wo wir uns sehr, sehr wünschen würden, dass es da etwas gibt, was das ein bisschen unterbindet. Und wenn dieses neue, frische Gesetz vielleicht dazu beiträgt, wäre das unser zweiter Wunsch, damit die Belastung für die Betroffenen weiter reduziert werden kann.
Herr Steffen, wenn Sie, also meistens wollen die Leute ja was von Ihnen, aber wenn Sie auch drei Wünsche frei hätten, was wäre das?
Also ich glaube, dass man einfach, also ich wünsche mir, dass tatsächlich noch mehr gesehen wird, was für eine tolle Errungenschaft das ist, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Also wir sehen ja in den letzten anderthalb Jahren Entwicklungen, Türkei, Ungarn, Polen, USA in den Anfängen, wo der Rechtsstaat mit Füßen getreten wird und angegriffen wird. Und ich glaube, das tatsächlich zu verteidigen und hochzuhalten und zu sagen, wie toll das ist und dass das eben auch nicht von alleine kommt. Ja, das kostet auch Geld. Das kostet aber auch wirklich die Akzeptanz von den Bürgerinnen und Bürgern, das tatsächlich zu respektieren, dass wir eben einen Rechtsstaat leben. Das ist das, was ich einfach ganz zentral finde. Und dann gehört natürlich dazu, dass alle Beteiligten mit großem Engagement dabei sind. Ich sehe das bei vielen Richterinnen und Richtern und das mit Herzblut betreiben. Und ich glaube, dann kommt man dem, was Gerechtigkeit ist, wirklich am allernächsten.
Und wenn wir jetzt nochmal sagen, an Reformen, also außer diesem Schnelligkeitsgesetz, nenne ich es jetzt mal, Als Abkürzung?
Ja, also wir müssen da natürlich weiter dran arbeiten. Also da wurde jetzt ja intensiv am Strafprozessrecht gearbeitet. Das gilt natürlich auch fürs Zivilprozessrecht, da müssen wir ran. Aber ich glaube, es ist auch eben die Frage, die alle nochmal mitnehmen sollten, ist mein Problem am besten beim Gericht aufgehoben oder gibt es nicht andere Wege, was wir mit dem Stichwort Mediation hatten? Das ist, glaube ich, auch etwas, was alle angeht.
Herr Bornemann, Sie haben noch 30 Sekunden für Ihre drei Wünsche. Schaffen Sie das?
Ich sage nur einen Wunsch. Ich denke, das wirklich einigende Credo in Deutschland ist der Glaube an den Rechtsstaat, ans Grundgesetz und an die Garantie der Sicherheit für alle. Und diese Garantie auch wirklich zu leben, bedingt und setzt voraus, dass die Justiz wieder handlungsfähig gemacht wird und dieser Mangel, den wir heute Abend besprochen haben, endgültig beseitigt wird.
Das war die Redezeit. Bleibt das Recht auf der Strecke? Die Überlastung der deutschen Gerichte mit Frank Bornemann ist Vorsitzender des Niedersächsischen Richterbundes. Christina Eriksen-Kruse ist stellvertretende Landesvorsitzende des Weißen Rings in Hamburg. Und Till Steffen ist Justizsenator in Hamburg.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.